Wie kann man denn ein Konzert in dieser Weise aufpeppen?
Ich würde hier weniger von Aufpeppen sprechen. Was wir tun oder um was es auch in diesem Buch geht, ist eigentlich danach zu fragen, wie sich das Konzert entwickelt hat. Und das, was wir heute als Konzert sehen, was wir so selbstverständlich finden, diese 90 Minuten geteilt durch eine Pause in der Mitte, dass man da sitzt, dass man schweigt, dass das Licht gedämmt wird etc., dass es eine Bühne gibt, all diese Dinge sind Resultat einer Entwicklung von einer über 300-jährigen Geschichte. Das heißt, in den englischen Music Rooms und zu Zeiten Buxtehude war das Konzert natürlich was völlig anderes als das, was wir heute als das Konzert bezeichnen. Und selbst noch 1850 war das für Veranstalter fast unmöglich, eine komplette Sinfonie am Stück zu spielen. Da hat das Publikum damals nicht mitgemacht. Das heißt, man spielte einen Satz Beethoven, dann kam vielleicht ein Klaviervirtuose, dann kam eine Predigt, dann kam der zweite Satz, dann machte man eine Pause. Die Besucher konnten rein und raus gehen, sie haben sich teilweise dabei unterhalten. Wenn einem die Musik nicht gepasst hat, ist man eben rausgegangen und hat sich über etwas anderes unterhalten, etc. etc. Diese Form des Konzertes, die wir heute immer noch praktizieren, ist eine Form, die sich erst um 1870 rum herauskristallisiert hat und eigentlich um 1910 rum eingefroren wurde. Und es ist eine sehr interessante Frage, warum sich eigentlich in der Konzertgeschichte verschiedenste Variationen immer wieder gebildet haben, sich auch manifestiert haben, dann wieder vergangen sind und durch neue abgelöst wurden, aber scheinbar nach dem Ersten Weltkrieg diese Variation und diese Selbsterneuerung in der Präsentation des Konzerts nicht mehr stattgefunden hat. Und die These jetzt lautet, wir haben eigentlich keine Krise der Musik, sondern wir haben eine Krise ihrer Darbietungsform.
Aber wie anders, das war meine Frage, sollte es denn aussehen? Denn man könnte ja argumentieren, immerhin findet das jetzt schon seit über einem Jahrhundert auf diese Weise statt, also hat es sich auch bewährt.
Das ist richtig, es hat sich bewährt, aber Sie müssen auch eine verschiedene Ökonomie dahinter sehen. Also bis 1819 waren Konzerte oftmals, beziehungsweise die meisten Konzerte waren getragen durch bürgerliche Vereinigungen. Das heißt, da haben sich Leute zusammengefunden und haben als Veranstalter auch selbstständig Konzerte veranstaltet und mussten auch mit diesen Einnahmen und Spenden etc. hantieren. Nach 1919 haben die verschiedenen Städte und Gemeinden und Länder diese Verantwortung übernommen. Deshalb sprechen wir heute von Stadttheatern, von Landestheatern etc. Diese Häuser bekamen dann immer wieder, jedes Jahr natürlich, als institutionalisierte Förderung ihren Betrag zugesprochen, um weiter Konzerte zu veranstalten. In Niedersachsen beispielsweise hat man die Situation, dass die drei Staatstheater in der Verfassung festgeschrieben sind. Das heißt, selbst wenn da niemand mehr hinginge, würde jedes Haus weiter jedes Jahr mehrstellige Millionenbeträge bekommen. Das bedeutet natürlich auch, dass die Häuser gar nicht mehr unbedingt diese Notwendigkeit zur Veränderung hatten. Und dieses Modell, was man eben jetzt sieht, hat dazu geführt, dass die Altersstruktur in den Konzerten rasant zunimmt. Das heißt, beispielsweise gibt es eine schöne Langzeituntersuchung in Köln, dass das Publikum der Oper in Köln 4-mal schneller altert als das Durchschnittspublikum in der Stadt Köln. Und das bedeutet, dass wir davon gehen eigentlich mittlerweile alle großen empirischen Studien aus, dass wir in den nächsten 30 Jahren bis zu 40% des Publikums durch diesen Überalterungseffekt verlieren werden.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dagegen anzuarbeiten. Es wird ja auch schon getan. Es gibt viele Experimente mit Gesprächskonzerten, mit irgendwelchen Zugaben zur Musik. Ist das ein Weg, den Sie sich vorstellen?
Also das ist ein sehr komplexes Thema und man kann an sehr vielen verschiedenen Sachen arbeiten. Also man kann überhaupt an sowas wie Dramaturgie des Konzertes arbeiten. Also wenn Sie ins Theater schauen, im Theater hat sich eigentlich ein Beruf etabliert, nämlich der Regisseur und der Dramaturg, die an der zeitgemäßen Transformation des historischen Materials arbeiten. In dem Museum hat sich auch ein Berufsstand etabliert, nämlich der Kurator, der das Zeigen, Präsentieren, Gegenüberstellen, Darstellen etc., den Raum des Museums neu zu interpretieren, zu seinem Berufsfeld gemacht hat. In der klassischen Musik gibt es solch einen Berufsstatus eigentlich noch nicht. Und in der Klassik führt man die Musik immer noch im Selbstverständnis des späten 19. Jahrhunderts auf.
Vielleicht liegt das auch in der Musik selbst begründet, denn beim Theater und beim Museum auch zum Teil, da kann man, ich sage jetzt mal, mit Mätzchen einiges ausrichten. Bei der Musik geht es nun mal um Andacht. Sie ist nicht von ungefähr religiösen Ursprungs, dass man also da sitzt und den Klang auf sich wirken lässt. Das hat ja einen Moment von Schulung der Konzentrationsfähigkeit, die eigentlich mit der Musik so verbunden bleibt.
Das ist ein sehr gutes Argument. Die Frage danach, also wenn man sich überlegt, warum entstehen verschiedene Variationen, ist es klar, verschiedene Veranstalter, Musiker, Komponisten probieren Dinge aus, bieten die dem Publikum an und je nachdem fällt die Reaktion danach aus. Die Frage, wie die Reaktion danach ausfällt, dass wir hier diese These ist die, dass die neuen Variationen dann erfolgreich sind, wenn sie es vermögen, die Aufmerksamkeit des Publikums an sich zu binden. Und das kann man sehr gut ablesen, was Sie jetzt genau gesagt haben. Also dieses Stillsitzen und Zuhören beispielsweise und die Verkürzung der Programmdauer ist natürlich etwas, was sich über 200 Jahre entwickelt hat. Also diese Form, die Sie jetzt gerade ansprechen, auch dieses andächtige, dieser sakrale Moment, ist einer, der sich tatsächlich erst im späten 19. Jahrhundert so entwickelt hat. Davor war das wirklich anders. Und es gibt eine sehr schöne neue Variation eigentlich des Konzertwesens, die Paul Masrop eingebracht hat in der Neuen Zeitung für Musik im späten 19. Jahrhundert. Und er beschreibt da, wie der zukünftige Konzertbau für dann das 20. Jahrhundert aussehen sollte. Das wäre ein Rundbau gewesen, der allein auf weiter Flur steht, inmitten der Stadt, dem sich schon die Menschen, die Hörer, andächtig und schweigend mit gesenktem Kopf nähern müssen. Und dann in diesem Raum selbst sieht man auch kein Orchester mehr. Also das ist der verdeckte Orchestergraben. Das Licht geht ganz aus und ist ein rein kontemplativ-sakrales Ereignis, was dann passieren würde. Diese Variation beispielsweise hat sich nie mehr durchgesetzt. Man kann spekulieren, warum. Eine andere Variation dafür, nämlich die Idee des Festivals von Richard Wagner, ist wirklich das Erfolgsmodell schlechtweg im 20. Jahrhundert.
Weitgereiste Künstler, Musiker, die in verschiedenen Ländern und vielleicht sogar in verschiedenen Kontinenten auftreten, die wissen eins, das Publikum ist sehr verschieden. Also gerade zum Beispiel in Südamerika ist es durchaus üblich, das zu tun, wovon Sie vorhin gesprochen haben. Die Leute reden miteinander während des Konzerts. Deutsche Künstler werden darüber fast wahnsinnig, wie unaufmerksam das Publikum ist. Ist das ein deutsches Phänomen, über das wir hier hauptsächlich reden?
Teilweise ja. Also die Klassik ist natürlich das kann man so nicht wirklich sagen, aber doch ein Produkt, das sehr stark im deutschsprachigen Raum entstanden ist. Und Sie wissen ja auch, wir haben in Deutschland mehr Opernhäuser als in Frankreich, Spanien, England und den USA zusammen. Also diese Dominanz der klassischen Musik ist etwas Deutsches und auch die Ernsthaftigkeit, wie man die vertritt. Und natürlich vielleicht auch der Betrieb daran, jetzt eigentlich nichts mehr ändern zu wollen. Man kann sich ja auch überlegen, dass die gesamte Diskussion, die wir momentan haben im Bereich der klassischen Musik über die Musikvermittlung, geht ja immer davon aus, dass man über entweder Marketingmaßnahmen oder über pädagogisch sozialisierende Maßnahmen Kinder und Jugendliche an das Konzert und an die Oper heranführt. Das Konzert und die Oper bleiben genau gleich in dem Ritual des späten 19. Jahrhunderts verhaftet und es findet so eine Art Sozialisation der Kinder und Jugendlichen statt mit der Idee, das sind unsere späteren Hörer. Die These, von der wir ausgehen, ist, dass sich nicht das Publikum ändern muss, sondern dass sich dieses Format ändern muss und wieder so attraktiv werden sollte, dass die Menschen automatisch dahin gehen.
Aber generell gehen die Menschen gern in Konzerte. Das ist ja etwas, was gerade die Tonträgerindustrie jetzt schmerzhaft erfährt. Denn worauf es ankommt, ist gar nicht mehr der Absatz von Platten, sondern Platten sind sozusagen nur noch Werbung für Konzerte. Also das wirkliche Erleben von Musik steht mehr denn je im Vordergrund.
Das ist vollkommen richtig. Betrifft aber hauptsächlich die Pop- und Rockmusikkonzerte. Also die Klassikkonzerte gehen seit Jahren zurück. Das sagt der Deutsche Orchesterverband, da kann man aber auch sehr gut bei den Konzertdirektionen sehen. Also wir haben da zum einen, zwar werden mehr Konzerte angeboten, andererseits aber immer weniger Karten verkauft im Klassikbereich.